Ja, ich wollte keine Konkurrenz machen mit diesem Blumenstrauß, zu dem schönen Blumenstrauß, den wir hier schon haben. Denn ihr wisst es alle, es ist kurz vor unserem Jubiläum. Denn wir haben 25 Jahre CVJM und vor 25 Jahren haben wir uns hier als Gemeinschaft zusammengeschlossen. Und in diesen Räumen feiern wir seither Gottesdienste. Das grundlegende Leitwort für uns damals, die Gründungsmitglieder, zu denen ich auch zähle, das war das Wort des großen CVJM. Das hieß in der Kirche, mit der Kirche, aber nicht unter der Kirche. Vieles in unseren Gottesdiensten ist so wie in der Kirche. So orientieren wir uns meistens an den vorgeschlagenen Predigtexten der Kirche. Die nennt man dann so Perikopenordnung. Ich persönlich tue das sehr gern, um nicht in die Versuchung zu geraten, dass ich mir einen Bibeltext raussuche, den ich besonders gut finde, sondern ich nehme das, was kommt. Dazu gehört auch, dass ich mir bei der Terminplanung sonntags nie genau angucke, was kommt denn jetzt für ein Predigtext. Das ist vielleicht dann wieder mein Lieblingstext. Das kann eben manchmal dann wie heute dazu führen, dass solche Texte nicht ganz so geschmeidig rüberkommen und man eigentlich lieber nicht darüber gepredigt hätte. Oder auch den Bonner Ökumenischen Predigtpreis bekommt. Kennt ihr den? Der wird in der Tat jedes Jahr verliehen, Bonner Ökumenischer Predigtpreis in der Schlosskirche. Bis jetzt war ich da noch nicht vorgeschlagen. Ja, so stehe ich nun mit dem Predigtext des heutigen Sonntags da, der mir mindestens ein Rätsel aufgab und der eigentlich doch recht einfach und überschaubar daherkommt. Renate wird ihn uns jetzt einmal lesen.
Er ist überschrieben, die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung aus Lukas, Kapitel 18, Abvers 31. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Weg saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was da wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott.
Tja, in diesem Bibeltext überrascht uns doch nicht wirklich irgendetwas. Alles Gehörte sind doch irgendwie alte Kamellen für langjährige Christen. So wurde zum Beispiel in der Predigtreihe am 10.02.2013, viele erinnern sich sicher noch daran, bereits genau über diese Bibelstelle gepredigt. Wir wissen längst, wie schon gehört, der Blinde saß am Weg nach Jerusalem, wo die Leidensgeschichte Jesu ihren Lauf nahm. Programmgemäß heilte ihn Jesus am Wegesrand, so en passant, ganz nebenbei. Jesus kann heilen, na klar. Das nächste Bild, das erinnert uns doch ein bisschen an morgen. Berufsbedingt muss ich jetzt einfach mal fragen, was sind denn eigentlich Kamellen? Ja. Karamellbonbon. Karamellen haben nichts mit dem aktuellen Karneval zu tun. Die werden natürlich von dem Motivwagen geschmissen. Karamellen, das R darf man dabei nicht überhören. In Norddeutschland ist Kamelle ein anderes Wort für Kamille, die nach einem langen Winter, als es sie noch gab, gelagert wurden und dann irgendwo gegen Frühjahr öde und fad geworden waren und dann eben schmeckten wie alte Kamellen. Das hatte man da nicht mehr gern. Wie kann man verhindern, dass uns längst bekannte Bibeltexte wie alte Kamille vorkommen? Und ich habe mich gefragt, wieso eigentlich diese beiden Bibeltexte, das kommt noch hinzu, in einem Predigtext zusammengefügt wurden. Es sind doch eigentlich zwei Abschnitte, die man auch gut voneinander hätte trennen können, oder? Hier die dritte Leidensankündigung, dort die Heilung, die Wundergeschichte von dem Blinden von Jericho. Steht der Text hier nur, weil Jericho auf dem Weg nach Jerusalem liegt? Die Frage müsste man zuerst Lukas stellen, der Evangelist, der diese ungeordneten Berichte ja vor sich liegen hatte und irgendwie zusammengefasst hat. Ich mache mich mit euch mal auf der Suche nach diesen Zusammenhängen und für den Predigtlehrbuch gibt es dann immer so eine klare Gliederung. Drei Gedanken dazu. Der erste, Blindheit ist auch eine für Christen verbreitete Behinderung. Blinde zu heilen, ist der christliche Auftrag. Und drittens, ohne den Geist Gottes werden wir nicht zu Sehenden werden. Eigentlich ist dieses Blindenabzeichen, das wir alle kennen, vielleicht ein gutes Symbol für uns Christen. Vergeblich habe ich mich übrigens bemüht, aufzuklären, woher dieses Symbol kommt. Google und Co. konnten mir auch nach einer Stunde nicht helfen. Und so wandte ich mich an Onkel Max. Ja, einige lesen ja noch Zeitung. Und das war am letzten Mittwoch zu lesen. Und Onkel Max habe ich dann gefragt, sag mal, weißt du denn eigentlich, wie sieht denn das aus mit der gelben Binde? Aber Onkel Max wusste es auch nicht. Also wenn mich irgendjemand in Deutschland jetzt hört, dann bin ich sehr gespannt auf eine Zuschrift. Woher kommt eigentlich dieses Zeichen? Dem Neffen Dietmar konnte er leider nicht helfen. Aber bestimmt kennt Onkel Max auch nicht den Zusammenhang zwischen den Bibeltexten. Und manch ein Prediger tut sich auch schwer, darüber zu predigen, denn naturwissenschaftlich nicht Erklärbares wird uns da aufgetischt und Unmögliches verkündet. Und ohne Frage ist das auch nicht so leicht. Und wir haben vielleicht insgeheim oder nicht geheim auch so unsere Anfragen in dieser Richtung. In so einem Text trifft der Blinde auf Jesus. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Haben wir eben gehört. Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Ja, die Antwort kann doch wohl keinen überraschen, oder? Was denn sonst, außer sehen zu können? Worum sonst als um Heilung sollte er denn bitten? Und Jesus sagt natürlich, okay, wird gemacht und schon ist alles in Butter. Und on top gibt's noch eine riesige Evangelisationswirkung. Es ist doch offensichtlich so einfach, durch ein Wunder Menschen von Jesus zu überzeugen. Schließlich schreibt ja Lukas, Vers 43, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott und alles Volk, das ihn lobte, das ihn sah, lobte Gott. Fertig. Bei näherer Betrachtung waren Wunder allerdings nie ein Evangelisationselement von Jesus. Sie waren Ausnahmen, immer an ganz besondere zeitliche und örtliche Bedingungen geknüpft. Manchmal bekommen seine Jünger sogar klare Anweisungen, über das Gesehene zu schweigen. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, Markus 7. Auch dieser Blinde von Jericho war nicht einfach nur Marionette Gottes, der von ihm an den Straßenrand gestellt wurde, sondern vermutlich einer von ganz vielen normalen Blinden seiner Zeit. Und doch hatte dieser Blinde etwas Besonderes. Der Blinde war nämlich eigentlich gar nicht blind. Gewiss körperlich konnte er nicht sehen. Aber Blindheit gibt es in verschiedenen Formen. Wie oft haben wir nicht schon zu Menschen gesagt, sag mal, bist du eigentlich blind? Wir meinten damit, dass jemand etwas nicht kapiert oder übersehen hat. Dieser Blinde von Jericho aber hatte eine ganze Menge gesehen, ohne zu sehen. Woher er auch immer wusste, er wusste, Jesus, der Sohn Davids, ist in der Stadt, wie er ihn nennt. Das ist eine uralte alttestamentliche Formulierung, die für einen kommenden, verheißenen Messias benutzt wird. Vielleicht wird auch gerade deshalb vom Volk zurückgehalten, weil diese Wahrheit ja keineswegs geklärt schien und höchst umstritten war. Im Zusammenhang mit anderen Wundern, von denen Matthäus in Kapitel 12 berichtet, fragt das Volk einmal entsetzt, ist dieser nicht Davids Sohn? Für den Blinden ist das keine Frage mehr. Er kennt die Antwort schon vor der Heilung. So glaubt er an mehr als nur an seine Heilungsmöglichkeit. Und dass er so gesehen und verstanden hat, bestätigt ihm Jesus mit einem kleinen Satz, dein Glaube hat dir geholfen. Blinde zu heilen, ist der christliche Auftrag. Diese Formulierung, dein Glaube hat dir geholfen, benutzt Jesus öfter auf seinem Weg. Immer dann, wenn er Menschen traf, die Sehende im Glauben wurden. Das ist eigentlich Heilung. Und diesen Heilungsauftrag hatte Jesus zu erfüllen. Jemandem sein Augenlicht zurückzugeben, ist eine große ärztliche Herausforderung. Ein Wort, das ich gar nicht mag, es wird heute inflationär gebraucht, aber heute hat es seinen Sinn an dieser Stelle. Aber gelegentlich scheint Jesus selbst daran zu scheitern, Leute zu Glaubenssehenden zu machen. So sind wir ganz schnell bei einer neuen Überschrift für das Lukas-Kapitel. Ich schlage vor, Jesus und die 12 Blinden. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, was damit gesagt war. So wird er seinen Jüngern sagen und so wird über sie berichtet werden. Müssen jene Leute, die mit Jesus beinahe täglich zusammen waren, nicht zu den Sehenden gehören? Aber genau sie gehörten nicht dazu. Bis Gethsemane hatte beispielsweise selbst ein Petrus den Sehtest nicht bestanden. Da passen die beiden Bibelabschnitte nun doch gut zusammen. Vielleicht könnte man die Überschrift sogar noch erweitern. Jesus, die 12 Blinden und der blinde Sehende. Und wir? Gehören wir zu den Blinden oder zu den Sehenden? Seien wir vorsichtig mit der Antwort. Wenn wir an die Jahreslosung denken, könnte man vielleicht treffender sagen, wir gehören zu den Blinzelnden. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, 24. Solange wir irdische Menschen sind, werden unsere Augen gewollt oder ungewollt immer wieder mal kurz, mal lang verschlossen sein und sogar manchmal mit offenen Augen sehen wir nicht. Das Leben wird uns Fragen auftischen und hat es schon längst getan, die manchmal unseren Glauben, an unserem Glauben zweifeln lassen und verzweifeln lassen. Sei es, dass wir nur an der zweiten Reihe am Wegesrand in Jericho stehen, eben nicht körperlich geheilt werden und einfach keine Antworten auf Glaubensfragen finden. Niemand wird das besser verstehen als Jesus, der selbst kurz bevor sein Augenlicht brach, ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27. Musste er es nicht besser wissen? Ich erinnere mich oft an einen Satz von Karl-Heinz Neukamm. Von 1984 bis 1994 war er Präsident des Diakonischen Werkes in Deutschland und ein maßgeblicher Verfechter übrigens der Pflegeversicherung. Er sagte einmal hier am Ort in Erkenschwick, die Rätsel des Lebens bleiben. Das habe ich nie vergessen. Und er wandte sich damit gegen Christen, die immer schon Gottes Wege klar vor sich sahen und bisweilen wahrscheinlich Gott selbst mit Erkenntnissen über ihn überraschten. Wir sollten vielleicht auch unsere christliche Glaubensmission etwas demütiger angehen und nicht als Leute auftreten, die meinen, immer den Durchblick zu haben. Die Sehbehinderungen werden auch in unserem Leben bleiben. Auf jeden Fall bleibt wohl zum Dritten festzustellen, ohne den Geist Gottes werden wir nicht zu Sehenden werden, die Alten und Sehende, die die alten Botschaften wieder lebendig machen. Ein weiteres Bild. Ihr kennt die Geschichte. Zwei Männer trafen einen Fremden auf dem Weg. Sie unterhielten sich angeregt und ausgiebig mit ihm über religiöse Fragen. Man wird sie später einmal die Emmausjünger nennen. Nach Sonnenuntergang setzten sie sich mit ihm schließlich zum Abendessen und erst dann und dort werden sie zu Sehenden. Zitat, so heißt es dort bei Lukas, da wurden ihnen die Augen aufgetan. Wer außer dem von uns sogenannten Heiligen Geist, dem Geist Gottes, sollte ihnen dieses Einsehen geschenkt haben? Paulus stellt dazu fest im 1. Korinther 12, alles dieses aber wird ein und derselbe Geist jedem insbesondere austeilend, wie er will. Und genau dieser Geist ist es, der die alten und oft bekannten Bibeltexte immer neu ins Leben holt und nicht zur ollen Kamelle werden lässt. Er öffnet uns neu die Augen für die Dinge, die wir vorher nie so gesehen haben. Darum sollte die Bitte um den Heiligen Geist im Grunde immer zum täglichen Gebet gehören. So schlage ich abschließend eine alternative Blindenbinde für Christen vor. Es bleibt bei den drei Punkten. In dem ersten steht ein V, in dem zweiten ein S und in dem dritten ein H. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gelber Grund für Strahlkraft und das Licht Gottes. Die drei schwarzen Punkte für die dunklen Flecken in unserem Leben. Und die dreifache Hoffnung, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist uns zu Glaubenssehenden machen. Amen.